Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, knapp 60 Jahre sind vergangen, seit Jesus geboren war. In der Hafenstadt Caesarea besteigt ein Mann ein Schiff. Der Mann heißt Paulus. Das Reisen, das ist er gewohnt. Er war unterwegs von Jerusalem bis nach Griechenland, um von Jesus zu erzählen und Menschen für ihn zu begeistern. Diese Reise nun steht unter einem anderen Stern. Paulus tritt sie an als ein Gefangener, als Angeklagter. Er soll zu weiteren Verhandlungen nach Rom überführt werden. Als römischem Bürger steht ihm dieses Privileg zu. An allerhöchster Stelle, beim Kaiser, will er seine Sache vertreten. 2000 Jahre später. In Nordafrika, in Libyen, besteigt eine Gruppe von Menschen ein Boot. Der Moment ist schrecklich, wie eine der Frauen berichtet. Hinter ihr liegen ihr Heimatland und eine kräftezehrende Reise durch die Wüste. Sie erzählt, dass sie nicht schwimmen kann und dass sie große Angst hat vor dem weiten Meer, das sie nun in einem kleinen Boot überqueren soll. Das Boot ist eigentlich für 50 Personen ausgelegt, aber 250 Menschen, darunter 50 Kinder, werden hineingequetscht. Flüchtlinge sind ein lukratives Geschäft, kostbare Fracht. Aber sie hat keine Wahl. Sie muss den Tod auf dem Wasser riskieren, um dem Tod an Land zu entkommen. Das Schiff, auf dem sich Paulus befindet, fährt der Küste entlang nach Norden. In Myra steigen die Passagiere um auf ein Handelsschiff, das nach Rom unterwegs ist. Voll mit Getreide beladen. Auch das eine lukrative Fracht. Die Winde stehen nicht günstig und nur mühsam kommen sie voran. Der Herbst naht und mit ihm die Winterstürme. Jetzt weiterzufahren bedeutet, ein großes Risiko einzugehen. Paulus hat Bedenken. Er versucht, die Besatzung zu stoppen. Die Fahrt könnte nicht nur für die Ladung und das Schiff gefährlich werden, sondern auch unser Leben gefährden, sagt er zu ihnen. Die Mehrheit der Schiffsbesatzung ist aber dafür, weiterzufahren. Sie wollen versuchen, einen Hafen auf Kreta anzulaufen, um dort zu überwintern. Das Vorhaben scheitert. Ein Orkan trifft sie aus nordwestlicher Richtung, er dauert mehrere Tage. Die Schiffsleute sehen weder Sonne noch Sterne, treiben orientierungslos umher. Der Wind ist ohrenbetäubend, er peitscht die Wellen hoch, das Schiff schlingert von Wellental zu Wellental. Im Schutz einer kleinen Insel gelingt es ihnen, das Beiboot ins Schiff zu holen und festzuzurren. Sie ziehen Taue unter dem Schiff hindurch, um es vor dem Auseinanderfallen zu bewahren, setzen den Treibanker, um ein Abdriften zu verhindern. Ein Teil der Ladung wird über Bord geworfen. Niemand mag und kann mehr etwas essen. Paulus ist der sprichwörtliche Fels in der Brandung. Ihn scheint nichts zu erschüttern. Er bleibt ruhig. Er spricht den Seeleuten Mut zu. Vielmehr, er brüllt es ihnen wohl über Deck und dem Wind entgegen. Keiner von euch wird ums Leben kommen. Nur das Schiff wird untergehen. Ein Engel Gottes war ihm erschienen und hatte ihm diese Gewissheit geschenkt. Fürchte dich nicht, sagte der Engel. Gott hat dir alle anvertraut, die mit dir auf dem Schiff sind. Und Paulus schlägt vor, dass die Besatzung das Schiff auf einer Insel stranden lassen soll. Auch das Flüchtlingsschiff wird mitten auf dem Meer vom Sturm überrascht. Ein erstes großes Schiff fährt vorbei, Matrosen lachen, aber sonst geschieht nichts. Dann ein Flugzeug. Die Flüchtenden schwenken helle T-Shirts, um auf sich aufmerksam zu machen. Wenig später nähert sich ein großes Marineschiff und beginnt endlich, Frauen und Kinder zu retten. Alle, Männer und Frauen, wollen so schnell wie möglich runter von dem Boot. Und nicht ohne Grund. Nur 7 Minuten, nachdem das Marineschiff angekommen ist, nur 7 Minuten später beginnt das Boot auseinanderzufallen, aufgeweicht und zermürbt von den Fluten des Meeres. 7 Minuten machen den Unterschied zwischen Leben und Tod. Das Schiff, auf dem sich Paulus befindet, treibt 14 lange Tage im Sturm dahin. Dann ist schemenhaft im Dunkel der Nacht Land zu erkennen. Um nicht auf ein Riff aufzulaufen, werfen die Matrosen 4 Anker vom Heck aus. Ein Schiff zu verlieren ist keine schöne Sache. Die Eigner werden gar nicht glücklich sein. Und die Matrosen tun so, als würden sie den Buganker auswerfen, aber tatsächlich lassen sie das Beiboot ins Wasser hinunter und wollen fliehen. Paulus bemerkt es. Ohne die Matrosen wären die Soldaten und Gefangenen auf dem Schiff völlig hilflos. Sie könnten das Schiff nicht manövrieren. Schnell durchschneiden die Soldaten die Seile und das Beiboot treibt ab. Wieder behält er, der Gefangene, Paulus, den Überblick. Er ermuntert alle, etwas zu essen, sich zu stärken für den einzigen Rettungsversuch, den sie haben. Er weckt ihren Lebenshunger. Wieder versichert er ihnen, keinem von euch wird ein Haar auf seinem Kopf verloren gehen. Da nimmt er Brot, dankt Gott dafür, bricht es und beginnt zu essen. Als es Tag wird, wird eine Bucht erkennbar, mit einem flachen Strand. Nun wollen sie versuchen, das Schiff auflaufen zu lassen. Sie machen die Anker los, lösen die Haltetaue der Steuerruder, setzen das Vorsegel. Dann lassen sie sich mit dem Wind im Rücken auf den Strand zutreiben. Der Bug gräbt sich knirschend in den Sand. Das Heck droht in den Wellen auseinanderzubrechen. Der Hauptmann schickt jene, die schwimmen können, voraus. Die anderen klammern sich an Schiffsteile und Planken und versuchen so an Land zu gelangen. Es gelingt. Die Insel, auf der sie gestrandet sind, heißt Malta. In Malta nun kreuzen sich die beiden Geschichten. Auch die Insassen des Flüchtlingsboots kommen dort an. Sie sind vorerst gerettet. Nicht immer geht es so glimpflich ab. Viel zu viele Menschen gehen immer noch auf See verloren, werden mit Haut und Haar vom Meer verschlungen. Ob auch in diesen Booten ein Engel Gottes war? In Malta beginnt für die Flüchtenden eine schwierige Zeit. Sie sind eingesperrt und niemand weiß, wie es weitergeht. Ein Großteil von ihnen wird schließlich wieder zurückgeschickt. Die Schweizerin Meret von Felten war mit auf diesem Boot. Letzte Woche erzählte sie ihre eindrückliche Geschichte im Tagesgespräch auf Radio SRF. Sie habe versucht, an Gott zu denken, erzählt sie. Vor allem im Gefängnis.
Mir war psychisch ganz, ganz schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie weiter. Und ich habe versucht zu fliehen, wo ich im Gefängnis war. Aber dann habe ich versucht, an Gott zu denken. Und da habe ich angefangen, Bilder zu malen. Jesus, Bild, Maria, Bild, alles gemacht. Und diese Bilder haben uns Hoffnung gegeben. Wir beten, dort ist es ruhig. Immer wirklich, wo es dunkel ist, es gibt wieder irgendein Loch, wo ein ganz kleines strahlendes Licht kommt. Wenn man nicht aufgibt, passiert das irgendwann.
Wie würde ich wohl in so einer Situation reagieren, frage ich mich. Bliebe ich ruhig und zuversichtlich wie Paulus im Sturm? Sein Vertrauen auf Gott macht ihn so gelassen, dass dieses sogar für die anderen Mitreisenden reicht. So erzählt es jedenfalls die Apostelgeschichte. Würde ich auch den Überblick behalten, die richtigen Segelmanöver einleiten? Würde ich auf einem so ungewissen Weg übers Meer, wie ihn die Flüchtlinge einschlagen, die Hoffnung auf ein gutes Ende bewahren? Ich versuchte, an Gott zu denken. Dieser Satz von Meret von Felten ist bei mir hängen geblieben. Vielleicht, weil er weiterhilft in einer Gegenwart, in der es vielen Menschen nicht mehr so leicht fallen dürfte, so bedingungslos und unerschütterlich auf Gott zu vertrauen wie Paulus. Eine Zeit, in der die Stimme des Engels vielleicht nicht immer so deutlich zu hören ist. Es ist nicht leicht, aber wir sollen es versuchen. Wenn inmitten des tosenden Windes das Schaukeln die Wahrnehmung trübt, den Lebenshunger schwächt, dann erinnert mich dieser Satz daran, die Sinne auszurichten auf Gott, dem inneren Kompass zu folgen. An all die Gottesgeschichten zu denken, daran, dass die Kraft der Auferstehung in uns schlummert, die uns hilft, wieder aufzustehen. Jesus hat für uns den Tod durchschritten, um uns zum Leben zu führen. Wenn es am dunkelsten ist, gibt es ein kleines Loch, in dem sich ein kleines strahlendes Licht zeigt. Wenn man nicht aufgibt, passiert das irgendwann. Bei jemandem wie Meret von Felten klingt dieser Satz ganz bestimmt nicht schal und abgegriffen.